Der Prediger hat direkt eine Warnung an alle, die hier sind. Der, der es nicht so gern mag, in der Bibel zu lesen oder die Bibel zu lernen, durchzuforsten, der ist heute fehl am Platz. Weil ich ganz, ganz viele Verse mitgebracht habe und würde mich freuen, wenn wir uns darauf einlassen. Heute geht es nämlich um Gottes Charakter. Und wenn wir lernen wollen, Gottes Charakter zu verstehen, müssen wir nun mal in die Bibel schauen, weil nur dort offenbart sich Gott. Und wenn wir in die Bibel sehen, dann sehen wir, wie Gott ist und natürlich auch, wie er nicht ist. Und ich möchte sagen, dass es sehr wichtig für uns ist, Gott zu verstehen. Denn wenn wir Gott nicht verstehen, das kann dazu führen, dass wir falsche Götter anbeten oder auch falsche Götter errichten und sie halt eben ihnen nachzulaufen oder sowas. Und das ist natürlich nicht das, was Gott für uns möchte. Denn in 2. Mose 20, Verse 3 bis 5, da heißt es, du sollst außer mir keine anderen Götter verehren, fertige dir keine Götzenstatue an, auch kein Abbild von irgendetwas am Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor solchen Götterfiguren nieder, bring ihnen keine Opfer dar, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich dulde keinen neben mir. Alle Verse, die ich jetzt heute auch mitgebracht habe, habe ich auch in der Präsentation drin, sodass ihr auch gut mitlesen könnt. Wir können natürlich nur das wissen, was Gott gewählt hat, über sich selbst zu offenbaren. So wie ich schon gesagt habe, das bedeutet für uns, wir müssen in sein Wort schauen, denn dort stellt er sich halt eben vor. Eine der Charakteristika und Eigenschaften von Gott ist zum Beispiel Licht. In Jesaja 60, Vers 19 heißt es, das Licht der Sonne wirst du nicht mehr brauchen und auch nicht das Leuchten des Mondes. Denn ich, der Herr, werde dein ewiges Licht sein, dein Gott, die Sonne, die dir scheint. Und das ist so, dass sowohl das Alte, aber auch das Neue Testament und was auch wichtig ist, auch die Schöpfung, die werden uns dabei helfen, Gott zu erkennen. Beginnen wir damit zu verstehen, dass Gott unser Schöpfer ist und dass wir ein Teil seiner Schöpfung sind. Wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Und der Mensch steht über aller Schöpfung und soll über die Schöpfung herrschen. Das lesen wir schon im ersten Kapitel, im 1. Mose. Die Schöpfung, die ist durch den Sündenfall verunstaltet worden, aber die Schöpfung bietet uns immer noch einen Einblick in Gottes Werke. Und indem wir die unermessliche Weite, den Umfang, die Schönheit und die Ordnung der Schöpfung betrachten, gewinnen wir einen Eindruck von der überwältigenden Größe Gottes. Um Gottes Charakter zu verstehen, können wir sehr gut auch einen Blick auf die verschiedenen Namen Gottes werfen, die in der Bibel halt Erwähnung finden. Da habe ich jetzt heute auch mal ein bisschen Fokus drauf gesetzt, auf die verschiedenen Namen Gottes. Namen, die hatten zu biblischen Zeiten eine große Wirkung. Sie beschrieben nicht nur den Namensträger, sondern oft auch bestimmte Eigenschaften. Daher beschreiben die vielen Namen Gottes, die in der Bibel Erwähnung finden, auch seinen Charakter. Wenn man die Bedeutung der Gottesnamen im Alten Testament mit den Eigenschaften Gottes im Neuen Testament vergleicht, so stellt man schnell fest, es handelt sich um einen und denselben Gott. Ob sich Gott den Israeliten als Jahwe offenbart oder ob er durch Jesus Christus als Gott Vater handelt, er ist und bleibt derselbe Gott. Beginnen möchte ich einmal mit dem Namen Elohim bzw. El. Elohim, dieser Name Gottes, begegnet uns bereits im allerersten Vers der Bibel. Er kommt im Alten Testament 2570 Mal vor und bezieht sich 2310 Mal auf den wahren Gott. Der Name Elohim kommt von der Grundform stark und bezieht sich hauptsächlich auf die Kraft Gottes. Elohim steht vor allem im Zusammenhang mit Gottes majestätischer Größe und mit seinen Machttaten, seiner Souveränität und seinem Schöpfungswerk. Elohim ist der Majestätsplural von El. Es gibt mehrere Namen Gottes mit dem Wort El vorangestellt. Wenn wir diese Namen lesen, sind das insofern also keine neuen Namen Gottes, sondern Beziehungen oder auch Titel, die aus bestimmten Ereignissen entstanden sind, die Leute zum Beispiel als Erfahrungen mit ihm gemacht haben. Es sind also verschiedene Aspekte Gottes, die erfahren wurden und die auch heute noch erfahren werden können. Denn Gottes Wesen ist unveränderlich. Einige Beispiele dieser El-Namen sind zum Beispiel El Shaddai. Von Shaddai gibt es zwei Herleitungen. Manche leiten es vom Begriff Berg ab, andere nehmen an, dass es die Grundbedeutung stark sein oder Herr hat. Und der Name El Shaddai wird allgemein so verstanden, dass er Gott als den Allmächtigen bezeichnet. Zum Beispiel trat Gott so vor Abraham auf. 1. Mose 17, Vers 1. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige, also El Shaddai. Wandle vor mir und sei untadelig. Dann gibt es El Elyon. Das ist der Name, der Gottes Stärke betonen soll, seine Souveränität und Erhabenheit. 1. Mose 14, Vers 20. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, El Elyon, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Dann habe ich noch mitgebracht El Olam. Das ist der Name für den ewigen Gott. Und die Grundform des Wortes Olam fand ich ganz witzig. Das bedeutet von der grauen, undenklichen Vorzeit, aber auch von der ununterbrochenen Zukunft. Soll einfach bedeuten und hervorheben, dass Gottes Unveränderlichkeit von Anfang bis zum Ende. Auch da habe ich einen Vers. 1. Mose 21, Vers 33. Abraham aber pflanzte eine Tamariske, das ist eine Pflanze, in Beersheba und rief dort den Herrn an unter dem Namen Gott der Ewige. Dann gibt es noch El Roi, das ist der Gott, der sieht. Hagar nannte Gott so, als er von der Geburt Ismaels zu ihr sprach. 1. Mose 16, Vers 13. Da rief Hagar aus: Ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte: Du bist der Gott, der mich sieht. Kommen wir zum Namen Jahwe. Das ist der Name Gottes, mit dem er sich persönlich offenbart hat. Im Urtext steht dort groß geschrieben J-H-W-H. Um das aussprechbar zu machen, sage ich mal, haben wir das vokalisiert und daraus Jahwe gemacht. Jahwe bedeutet letztendlich Herr. Und das ist der Name, der mit 5321 Mal im Alten Testament am häufigsten vorkommt. Allgemein wird angenommen, dass sich das Wort von der Wortwurzel Hava ableitet. Und Hava heißt sein, werden, bleiben. Mose wurde die tiefe Bedeutung des Namens Jahwe geoffenbart. Gott stellte sich am brennenden Dornbusch vor als der ich bin, oder man kann es auch übersetzen mit ich werde sein, der ich sein werde. 2. Mose 3, Vers 13 und 14. Und Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen werden, was ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich bin, der ich bin. Und er sprach: So sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Jahwe steht also für den Bundesgott und steht vor allem als Name für Gottes Gegenwart bei seinem Volk. Jahwe ist Gottes persönlicher Name. Nach dem babylonischen Exil betrachtete man diesen Namen aber als zu heilig und unaussprechlich. Und viele ersetzten den Namen mit Adonai, vielleicht auch schon mal gehört. Zu Adonai komme ich aber gleich auch noch kurz. Wenn ihr in euren Bibelübersetzungen das großgeschriebene Wort Herr seht, dann macht das deutlich, dass im Grundtext hier Jahwe steht. Auch bei Jahwe gibt es bestimmte Verbindungen mit anderen Namen und Eigenschaften, die Gott selbst offenbart hat oder die von Menschen erfahren wurden. Auch hier möchte ich euch einige Beispiele geben. Zum Beispiel Jahwe Zebaoth, das ist der Herr der Heere oder der Herr der Herrscharen. Und der Vergleich aus dem Krieg bezeichnet Jahwe als Oberbefehlshaber der himmlischen Engelsheere, aber auch des Kriegsheeres Israels. Gott ist Führer und Bewahrer seines Volkes Israel. In 1. Samuel 1, Vers 3 heißt es, und dieser Mann, hier wird von Elkanah gesprochen, ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinauf, um den Herrn der Herrscharen anzubeten und ihm in Silo zu opfern. Jahwe Shalom bedeutet nichts anderes als, der Herr ist Frieden. Shalom haben wir alle schon mal gehört. Auch da gibt es eine Stelle, Richter 6, Vers 24, und Gideon baute dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn Jahwe Shalom. Dann gibt es Jahwe Makadeshem, das ist der Herr, der euch heiligt oder uns heiligt. 2. Mose 31, Vers 13. Du aber redet zu den Söhnen Israels und sage ihnen, haltet nur Jahr meine Sabbate, denn sie sind ein Zeichen zwischen mir und euch für all eure Generationen, damit man erkenne, dass ich, der Herr, es bin, der euch heiligt. Jahwe Roi, haben wir in den letzten zwei Predigten gehört, das bedeutet, der Herr ist mein Hirte. Dann haben wir noch Jahwe Zidkenu, das ist der Herr unsere Gerechtigkeit. Jeremia 23, Vers 6. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr unsere Gerechtigkeit. Und eine letzte Verbindung mit Jahwe. Jahwe Rob Hecher, der Herr dein Arzt. 2. Mose 15, Vers 26. Er sagte, wenn du auf die Stimme des Herrn deines Gottes hörst und tust, was in seinen Augen gerecht ist, wenn du seinen Geboten gehorchst und auf alle seine Gesetze achtest, werde ich dir keine der Krankheiten schicken, die ich den Ägyptern geschickt habe. Denn ich bin der Herr, dein Arzt. Kommen wir noch kurz zu Adonai. Adonai ist auch wie Elohim ein Majestätsplural. Also Majestätsplural, sowas wie jetzt zum Beispiel eure Durchlaucht oder sowas, wie man gesagt hat, sowas wäre auch ein Majestätsplural. Die Einzahl von Adonai bedeutet Herr, Meister oder Eigentümer. Und mit Adonai wird die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen beschrieben. Menschen reden Gott auf diese Weise als ihren Herrn an. Es beschreibt auch die Beziehung quasi zwischen Meister und Knecht. Die Stelle in 2. Mose 4, Vers 10 verdeutlicht das. Doch Mose sagte zum Herrn, aber bitte Herr, ich bin keiner, der gut reden kann, weder gestern noch vorgestern, noch seitdem du mit deinem Knecht sprichst. Was wir uns auch noch näher angucken wollen, es sind einmal die griechischen Übersetzungen des Gottesnamens. Zum ersten wäre da mal Theos. Und das ist der Gottesname, der am häufigsten verwendet wird in der griechischen Übersetzung. Theos ist die Standardübersetzung für Elohim. Und Theos meint den wahren Gott. Und die Verwendung von Theos offenbart ebenfalls eine Anzahl wesentlicher Eigenschaften von Gott. Er ist der einzig wahre Gott. Er alleine ist Gott, er ist transzendent, übernatürlich und er ist der Heiland. Und auch wichtig, Jesus Christus, Gottes Sohn, wird an mehreren Stellen ebenfalls als Theos, also Gott, bezeichnet. Zum Beispiel habe ich hier zwei Verse mitgebracht. Johannes 20, Vers 28. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Titus 2, Vers 13, während wir auf die selige Erfüllung unserer Hoffnung warten, auf das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus, Christus Jesus. Der Name Kyrios, Herr, wird verwendet, um die Begriffe Jahwe und Adonai zu übersetzen. Im Neuen Testament wird Kyrios 717 Mal erwähnt. Bedeutet Herr auch als Anrede, aber auch als eben Eigentümer oder Meister. Und wo Gott als Kyrios bezeichnet wird, ist vor allem die Schöpfergewalt, seine Macht und die gerechte Herrschaft gemeint. Wenn Jesus als Herr bezeichnet wird, dann meist im Sinne von Rabbi oder Meister. Grundsätzlich stand für die Judenchristen und auch die römischen und griechischen Christen Kyrios für den Gott des Alten Testaments. Aber auch jeder, der Jesus als Herr Kyrios bezeichnet, erkennt an, dass Jesus Gott ist. Römer 10, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Herr ist Jesus, und in deinem Herzen glaubst, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, so wirst du gerettet werden. Also wir können durchaus sagen, dass es ein Fundament des christlichen Glaubens ist, Jesus von Nazareth als den Jahwe des Alten Testaments zu bezeugen. Wenn wir also in unserer Bibel im Alten Testament das großgeschriebene Wort Herr lesen, dann sehen wir darin auch Jesus Christus verborgen. Jesus selbst ist der große Ich Bin. Denn Johannes 8, Vers 56 bis 58 steht: Euer Vater Abraham jubelte darüber, dass er mein Kommen erleben sollte. Er erlebte es und war glücklich. Da sagten sie zu ihm: Du bist noch keine 50 Jahre alt und willst Abraham gesehen haben. Jesus erwiderte: Amen, ich versichere euch, ich bin, bevor Abraham überhaupt geboren wurde. Also er ist der Gleiche, der damals zu Mose im Dornbusch sagte: Ich bin, der ich bin. Vor kurzem habe ich in der Predigt was gehört, was ich sehr interessant fand und so auch noch nicht gewusst habe. Möchte ich euch nicht vorenthalten. Und ihr kennt die Szene im Garten Gethsemane, als Jesus festgenommen wird. Ich lese sie aber kurz nochmal vor. Johannes 18, Verse 4 bis 6. Im vollen Wissen um alles, was nun mit ihm geschehen würde, ging Jesus hinaus aus dem Garten ihnen entgegen und fragte sie: Wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, antworteten sie. Ich bin es, sagte Jesus. Der Verräter Judas stand bei ihnen. Als Jesus zu ihnen sagte: Ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Habt ihr euch mal gefragt, warum die Soldaten zu Boden gefallen ist, als Jesus gesagt hat, dass sie ihn suchen? Das Wörtchen es bei Ich bin es, das wurde in unserer Übersetzung einfach nachträglich hinzugefügt. Im Urtext steht dort nur Ich bin. Ich könnte mir also gut vorstellen, dass die Soldaten in dem Moment erkannt haben, dass der wahre Gott vor ihnen steht und vor der Heiligkeit umgefallen sind. Ist nur eine Vermutung, aber fand ich ganz interessant, dass dort steht, ich bin. Jesus offenbart sich als der Ich Bin. Das kennen wir auch aus den anderen Ich-Bin-Worten Jesu im Neuen Testament. Zum Beispiel Johannes 10, Vers 11, ich bin der gute Hirte. Die grammatikalische Form, die Jesus da benutzt bei den Ich-Bin-Worten, die machen deutlich, dass er sich mit Jahwe gleichsetzt. Jesus ist Herr und Gott, aber natürlich auch Jahwe ist Gott. Beide sind eins. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Der Unterschied liegt lediglich in der Bezeichnung Vater und Sohn. Gott ist der Einzige und der Eine, der sich den Menschen geoffenbart hat als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich möchte auch noch auf Gott als Vater eingehen. Die Offenbarung Gottes als Vater der Christen ist übrigens eine Besonderheit des Neuen Testaments. Im Alten Testament wird das nur 15 Mal erwähnt, im Neuen Testament wird er 245 Mal als Vater bezeichnet. Die Bezeichnung Vater wird möglich durch den Kreuzestod Jesu. Durch den Tod und die Auferstehung ist uns Menschen die Beziehung zu Gott wieder möglich, die Vater-Kind-Beziehung. Und als Vater gibt uns Gott seine Gnade und seinen Frieden. Aber er gibt uns auch Gebote und wir haben das Privileg, ihn im Gebet als Vater anzusprechen. Die verschiedenen Namen Gottes, unter denen er sich offenbart, die stehen nicht in einem Gegensatz zueinander. Nein, sie ergänzen sich und zeigen die großartigen Aspekte von seinem Wesen auf. Und durch die genauen Bedeutungen der Namen können wir einen Einblick in sein Handeln und sein Wesen gewinnen und ihn besser kennenlernen. Das war es noch nicht. Ich habe noch ein paar andere Eigenschaften mitgebracht, die Gott beschreiben. Manches ist vielleicht ein bisschen wiederholt von dem, was ich schon gesagt habe, aber anderes ist auch noch sehr interessant. Gott ist ewig. Das heißt, er ist ohne Anfang und ohne Ende. Er ist unsterblich und unendlich. 5. Mose 33, Vers 27. Er, der ewige Gott, breitet seine Arme aus, um euch zu tragen und zu schützen. Er hat eure Feinde besiegt und euch befohlen, sie zu vernichten. Gott ist unwandelbar. Er ist unveränderlich. Und das bedeutet wiederum, dass er absolut zuverlässig und vertrauenswürdig ist. Psalm 102, Vers 27 bis 28. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alt und zerfallen wie Kleider, du wechselst sie aus wie ein Gewand und sie müssen verschwinden. Du aber bleibst derselbe und deine Jahre werden nicht enden. Gott ist unvergleichlich. Niemand gleicht ihm in Taten und in seinem Wesen. Er ist unerreicht und vollkommen. 2. Samuel 7, Vers 22. Herr, mein Gott, wie mächtig bist du. Keiner ist dir gleich. Nach allem, was wir gehört haben, sind wir überzeugt. Es gibt keinen Gott außer dir. Gott ist unergründlich, unfassbar, unerforschlich und weit jenseits davon, dass ihn jemand vollkommen begreifen könnte. Römer 11, Vers 33 und 34. Wie groß ist doch Gott, wie unendlich sein Reichtum, seine Weisheit, wie tief seine Gedanken, wie unbegreiflich für uns seine Entscheidungen und wie undurchdringlich seine Pläne. Gott ist allgegenwärtig, er ist allwissend, er kennt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Also Gott kennt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, einschließlich dessen, was wir in jedem Moment denken. Und weil er alles weiß, wird er immer gerecht richten. Sprüche 5, Vers 21. Denkt daran, der Herr sieht genau, was jeder Einzelne von uns tut. Nichts bleibt ihm verborgen. Gott ist eins. Das bedeutet nicht nur, dass es keinen anderen gibt, sondern auch, dass nur er allein fähig ist, die tiefsten Bedürfnisse und Sehnsüchte unseres Herzens zu verstehen. Und er allein ist unserer Anbetung und Hingabe würdig. 5. Mose 6, Vers 4. Hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Gott ist souverän. Er ist der Höchste. Und seine gesamte Schöpfung vermag seinen Zielen nicht entgegenzuwirken. Psalm 93, Vers 1. Der Herr ist König, Hoheit bekleidet ihn wie ein Festgewand. Mit Macht ist er umgürtet, er hat die Fundamente der Erde gelegt, niemals gerät sie ins Wanken. Gott ist Geist, er ist unsichtbar. Johannes 1, Vers 18. Kein Mensch hat jemals Gott gesehen. Doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist und in enger Gemeinschaft mit dem Vater lebt, hat ihn uns gezeigt. Gott ist heilig und er ist gnädig und seine Gnade schließt seine Güte, Freundlichkeit, Barmherzigkeit und seine Liebe ein. Gäbe es nicht die Gnade Gottes, würde uns seine Heiligkeit von seiner Gegenwart ausschließen. Gott sei Dank ist das aber nicht der Fall. Denn er möchte jeden von uns persönlich kennenlernen. Johannes 17, Vers 3. Und genau darin besteht das ewige Leben, dich, den einen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Gott ist gerecht. Er kann und wird keine Missetat übergehen. Und wegen Gottes Rechtschaffenheit und seiner Gerechtigkeit musste Jesus um der Vergebung unserer Schuld den Zorn Gottes erfahren, als unsere Sünde auf ihn gelegt wurde. Und das, was wir als Christen glauben, das Evangelium, also die frohe Botschaft, die wir weitergeben wollen, ist in einer Bibelstelle wunderbar zusammengefasst, die ich euch zum Schluss nochmal vorlesen möchte, wenn es die Stimme hergibt. Römer 3, Vers 21 bis 26. Jetzt aber hat Gott uns gezeigt, wie wir vor ihm bestehen können, nämlich unabhängig vom Gesetz. Das ist schon im Gesetz und bei den Propheten bezeugt. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. denn darin sind die Menschen gleich. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott den Menschen ursprünglich verliehen hatte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Daran zeigt sich, dass es gerecht von Gott war, als er die Sünden der Menschen bisher ertrug. Er hatte Geduld mit ihnen. Jetzt aber vergibt er ihnen ihre Schuld und erweist damit seine Gerechtigkeit. Gott allein ist gerecht und spricht den von seiner Schuld frei, der an Jesus Christus glaubt. Als kleines Fazit am Ende: Gott ist ein unendliches Wesen und keiner von uns kann die riesige Frage nach seinem ganzen Wesen vollständig beantworten. Aber durch sein Wort und seine Schöpfung können wir viel darüber verstehen, wer Gott ist und wie er ist. Und ich möchte uns wünschen, dass wir alle weiterhin von ganzem Herzen nach ihm suchen, so wie es in Jeremia 29, Vers 13 bis 14 heißt: Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich, der Herr. Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden. Amen.